Herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind beim Weltkirche-Magazin von Kirche in Not auf Radio Horeb und Radio Maria. Zunächst mal wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien ein gesegnetes Osterfest in der Freude des Herrn, das heute fast überall auf der Welt gefeiert wird, voller Inbrunst, auch und gerade dort, wo Christen wegen ihres Glaubens verfolgt oder bedrängt werden. Dass die Information der Öffentlichkeit und das stetige Publizieren dieser Notlagen wichtige Instrumente im Kampf für mehr Religionsfreiheit sind, das wissen wir bei Kirche in Not nur allzu gut. Und das wissen auch die Politikerinnen und Politiker des ökumenischen Stephanuskreises im Deutschen Bundestag. Dieser Arbeitskreis hatte sich zum Ziel gesetzt, sich mit der aktuellen Situation von diskriminierten und verfolgten Christen weltweit zu befassen. André Stiefenhofer ist nach Berlin gereist und hat dort mit der Vorsitzenden, Frau Professor Monika Grütters, gesprochen. Dieses Interview hören Sie gleich im zweiten Teil unserer Sendung. Jetzt aber wieder mal ein Blick auf das ganz aktuelle Geschehen in der Weltkirche, wozu ich wieder meinen Kollegen Tobias Lehner begrüße. Hallo, guten Morgen, Tobias.
Hallo, Volker.
Ja, Tobias, du hast für uns wieder die Zeitungen durchforstet, das Internet, und natürlich kriegst du auch immer wieder Rückmeldungen von den Projektpartnern. Du hast wieder ein paar Themen rausgesucht, die interessant sind. Dazu gehört diesmal auch Haiti. Warum?
Haiti, ein Land, von dem wir eigentlich in der Berichterstattung so gut wie nichts hören, das aber massiv bedroht ist, wo die Situation massiv eskaliert. Schätzungen der Vereinten Nationen zeigen, allein im vergangenen Jahr über 1300 Entführungen, über 2000 Morde. Davon betroffen sind auch immer wieder Priester und Ordensleute. Wir haben zwei jüngste Fälle, ein Viatorianer und ein Claretinerpater, die verschleppt wurden. Einer kam nach ein paar Tagen, der andere nach zwei Wochen frei. Der Obere des Claretiners berichtet Kirche in Not: Unser Mitbruder ist ein Mann des Gebetes, sehr gelassen. Die Entführer, so sagt er, waren überrascht, wie ein Priester das durchhalten konnte. In den 10 Tagen seiner Gefangenschaft gaben sie ihm nur 4 Mal zu essen und ein wenig Wasser. Zitat Ende. Täglich kommt es zu Morden, Vergewaltigungen, Raubüberfällen. So wurde zum Beispiel im Juni 2022 eine italienische Missionarin namens Lucia del Orto auf der Straße ermordet. In einigen Landesteilen wurden auch kirchliche Einrichtungen wie zum Beispiel der Caritas angegriffen. In der Hauptstadt Port-au-Prince wurde eine Kapelle in Brand gesetzt. Schulen sind geschlossen, ganze Stadtviertel sind zu, Krankenhäuser machen dicht, es gibt kaum Strom und Wasser. Und was jetzt auch dazu kommt, Ordensgemeinschaften ziehen ihre Mitbrüder und Mitschwestern aus dem Ausland aus Sicherheitsgründen ab. Wir haben mit einer italienischen Missionarin gesprochen, die uns sagt, es soll nicht noch eine Ordensfrau zur Märtyrerin werden. Es ist sehr hart für mich, nicht bei meinen Leuten zu sein.
Also das ist die Lage jetzt, aber warum ist das da eigentlich so? Also wenn man bedenkt, Haiti bildet zusammen mit der Dominikanischen Republik die Insel Hispaniola, doch während es hier viele Touristen aus dem Westen gibt, auch in der Nachbarschaft in Jamaika und selbst im sozialistischen Kuba, können die ja nur davon träumen, von Touristen. Warum kommt dieser Staat einfach nicht in die Gänge?
Ich glaube, da spielen politische, aber auch, wie soll man sagen, natürliche Gegebenheiten eine Rolle. Politisch, Haiti ist das ärmste Land der westlichen Welt und dort herrscht mehr oder weniger ein Bürgerkrieg. 2021 wurde der Präsident Jovenel Moïse ermordet. Seither ist das Land mehr oder weniger führungslos. Wahlen haben nicht mehr stattgefunden. Der Machtkampf wird jetzt auf der Straße ausgetragen. Banden, es sind mehr als 70, wurden da gezählt, haben die Führung übernommen. Es gibt natürlich auch gemäßigte Haitianer, die gegen diese Gewalt protestieren. Polizei und Militär müssen mehr oder weniger machtlos zuschauen. Es herrscht eine hohe hohe Korruption in diesem Land und eben natürliche Gegebenheiten, was dazu kommt. Haiti ist wie kaum ein Land der westlichen Hemisphäre erschüttert worden von Naturkatastrophen. Denken wir nur an verheerende Wirbelstürme oder Erdbeben, zuletzt im Sommer 2021. Das Ganze gibt eine unselige Mischung, die es diesem Land so schwer macht, wieder auf die Beine zu kommen.
Das drückt sich auch aus in dem Fragile State Index, dem ehemaligen Failed States Index. Da steht Haiti immer ziemlich weit vorne. Aber dennoch hilft Kirchennot dort. Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt dort kirchliche Mitarbeiter, die Kirchennot unterstützt. Was kann man denn in einem solch chaotischen Land überhaupt tun?
Ja, ich denke da an eine Mail, die uns bei Kirchennot vor kurzem erreicht hat, wo ein Interessent gefragt hat, diesmal in Bezug auf Nicaragua, wo es ja ähnliche politische Auseinandersetzungen gibt. Wir haben schon mal darüber gesprochen, auch an dieser Stelle. Der sagt, was macht ihr da eigentlich? Glaubt ihr denn, dass man mit Geld ein System stürzen kann? Die Antwort heißt nein, wir sind keine politische Organisation, wir sind erst recht keine Revolutionäre. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass die Erfahrung von Kirchennot ja gerade in Zeiten des Eisernen Vorhangs gezeigt haben, internationale Aufmerksamkeit und internationale Hilfe kann auch ja dieser stete Tropfen den Stein von Diktaturen oder politisch instabilen Systemen, korrupten Systemen aushöhlen. Hilfe und Aufmerksamkeit schafft einfach auch immer Druck und Willen für Veränderung. Also politisch können wir gar nicht viel tun, aber für die Menschen können wir sehr viel tun, können unmittelbare Not lindern und diesen Menschen, die so gebeutelt sind, die Würde wieder zurückgeben, ihnen zeigen, ihr seid nicht vergessen. Haiti spielt keine Rolle in der Berichterstattung. Wir müssen es nach vorne holen. Kirchennot unterstützt auf Haiti über 70 Projekte, vor allem die Nothilfe über kirchliche Strukturen, Lebensmittel, Medikamente, vor allem nach dem Erdbeben 2021, dann auch den Wiederaufbau von zerstörten Kirchen, kirchlichen Einrichtungen, das Überleben von Klöstern, Priesterseminaren, Pfarreien. Man darf nicht vergessen, die sind ja auch ein Halt und eine Anlaufstelle für die notleidende Bevölkerung. Und eins möchte ich noch hinzufügen, weil es in solchen Ländern immer eine große Bedeutung spielt, das sind auch Messstipendien. Erstmal ungewöhnlich, also die Gabe für die Feier einer heiligen Messe in einem bestimmten Anliegen, können zu 100% ohne Abzug von Verwaltungskosten weitergegeben werden, müssen sie auch nach kirchenrechtlichen Vorschriften, kommen unmittelbar Priestern zugute, die keinerlei Einkommen haben und die nicht nur damit selber ihr Überleben und ihr Auskommen sichern, sondern auch viel für ihre Gemeinunternehmen, zum Beispiel auf Haiti oder auch in anderen Staaten, wo ein Pfarrer für seine Gemeindemitglieder einen Transport ins nächstliegende Krankenhaus organisiert und da ein Auto zur Verfügung stellt oder viele andere Dinge. Also Messstipendien sind gerade in solchen Ländern, wo es sehr, sehr schwierig ist, größere Hilfen zu organisieren, für uns ein sehr, sehr wichtiger Beitrag.
Ja, Tobias, wenn wir in unserer Sendung über Nigeria sprechen, dann geht es zumeist über Terrorakte von Boko Haram oder auch um Übergriffe dieser Fulani-Hirten. Jetzt gibt es aber mal etwas Positives zu vermelden und das hat mit der kürzlich stattgefundenen Präsidentenwahl zu tun.
Zumindest etwas vorsichtig Positives oder vorsichtig Optimistisches. Du hast es gesagt, in Nigeria wurde Ende Februar gewählt. Zum Sieger wurde Bola Ahmed Tinubu erklärt, der Vertreter der Regierungspartei APC. Die Wahl ist angefochten worden von den Verlierern. Es gab da wohl einige Kritikpunkte. Gerichtliche Entscheidung steht noch aus. Dennoch schauen manche Katholiken ja vorsichtig optimistisch auf diesen designierten Präsidenten. Das berichtet Kirche in Not jedenfalls der Erzbischof von Kaduna, der auch schon hier in Deutschland zu Gast war, Matthew Manoso Ndagoso. Er sagt, der Optimismus hat vor allem mit der Herkunft des Wahlsiegers zu tun. In Nigeria gibt es ja viele verschiedene Ethnien. Tinubu, der designierte Präsident, stammt aus der Ethnie der Yoruba und dort leben Christen und Muslimen oft in der gleichen Familie friedlich zusammen. So ist es auch beim designierten Präsidenten. Die Frau von Bola Tinubu ist eine praktizierende Christin und ja, die Katholiken hoffen jetzt, dass sich diese gemäßigte Tendenz auch positiv auf die Politik auswirkt und dass der neue Präsident entschiedener gegen den Extremismus vorgibt. Das bleibt natürlich abzuwarten.
Und Kirche in Not betont ja auch immer wieder, dass eben auch Muslime von diesen Terrorakten betroffen sind. Was kann denn getan werden, um Frieden und auch Versöhnung zu fördern in diesem Land?
Sehr, sehr viel. Und Nigeria ist eines der Schwerpunkte von Kirche in Not auf dem afrikanischen Kontinent. Kaum ein Land bekommt ähnlich viel Hilfe wie Nigeria. Wir können also viel tun, aber unsere Projektpartner sagen uns auch immer wieder, Bildung ist das beste Mittel gegen den Terror. Der Name der Terrorgruppe Boko Haram, die ja für viel Elend sorgt und gesorgt hat in Nigeria, bedeutet übersetzt, westliche Bildung ist Sünde. Es soll also alles ausgelöscht werden, was vermeintlich westlich ist. Viele Kinder wachsen deshalb ohne Bildung auf oder können nur extremistische Koranschulen besuchen. Die Kirchen in Nigeria stellen sich dem mutig entgegen und betreiben überall im Land Schulen. Oft haben die Islamisten diese Schulen zerstört. Jetzt werden sie wieder aufgebaut. Besonders liegt ja die Bildung für Flüchtlingskinder diesen katholischen Schulen am Herzen. Es mussten ja Millionen Menschen vor der Gewalt fliehen. Kinder konnten Monate oder Jahre lang keine Schule besuchen. Da ist die Kirche jetzt besonders gefordert. Aber wie so oft fehlt überall das Geld für die Schulbücher, Lehrergehälter und so fort. Kirche in Not hilft den katholischen Schulen in Nigeria und wir hoffen auch auf die Unterstützung unserer Wohltäter. Nur ein Beispiel: mit 100 Euro können 5 Kinder, man möchte es gar nicht glauben, 5 Kinder ein ganzes Jahr lang zur Schule gehen. Es wäre doch prima, wenn wir da hoffentlich auch unter den Zuhörern und Zuhörern viel Hilfe für dieses Anliegen bekommen.
Ja, das wäre zu wünschen. Nigeria ist ja auch das Land, in dem jetzt in der Fastenzeit viel Geld gesammelt wurde, in allen Ländern, in denen Kirche in Not Büros unterhält. Insgesamt sind das 23. Vielen Dank, Tobias, für deinen Besuch hier im Studio und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Gerne, bis nächstes Mal. Ciao.
Mit Tobias Lehner von Kirche Not Deutschland habe ich gesprochen in unserer Reihe Aktuelles aus der Weltkirche. Mehr über die Lage in den einzelnen Ländern der Welt finden Sie unter www.kircheinnot.de im Internet. Nach der Musik sprechen wir dann über den Stephanuskreis im Deutschen Bundestag, der sich für die Belange verfolgter Christen einsetzt. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Verfolgte Christen brauchen eine Lobby, brauchen Fürsprecher, denn das Thema Christenverfolgung wird in der Öffentlichkeit sehr oft gescheut. Der Stephanuskreis im Deutschen Bundestag stellt sowohl den Schutz verfolgter Christen als auch Religionsfreiheit und religiöse Toleranz in das Zentrum seiner Arbeit. André Stiefenhofer befragte hierzu die Vorsitzende des Kreises und CDU-Bundestagsabgeordnete Monika Grütters.
Grüß Gott, Professor Monika Grütters.
Grüß Gott.
Frau Grütters, was genau ist der Gedanke und das Anliegen dieses Stephanuskreises?
Wie die Nähe zum Stephanus, zum ersten Märtyrer des Christentums vermuten lässt, geht es uns um Christenverfolgung und um Religionsfreiheit im weitesten Sinne. Natürlich um Toleranz und um den Umgang miteinander, um den Respekt vor dem Glauben einzelner Persönlichkeiten. Und das natürlich nicht nur auf das Individuum bezogen, sondern weltweit. Es ist natürlich immer auch eine Frage um die Krisenherde in der Welt, weil viele Konflikte kulturell grundiert sind und da spielen religiöse Fragen fast immer eine ganz maßgebliche Rolle. Um diesen Themenkomplex geht es also im Stephanuskreis der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Wie oft kommen Sie denn zusammen und was für Impulse können Sie in die Fraktion eingeben?
Wir kommen regelmäßig, unregelmäßig zusammen, immer in Sitzungswochen, nicht in jeder, aber ich sag mal so einmal im Monat ungefähr besprechen wir virulente Themen, die im Moment auf der Tagesordnung stehen. Also wenn zum Beispiel es bekannt wird, dass es irgendwo Menschenrechtsverletzungen geht, die maßgeblich etwas mit Christenverfolgung beispielsweise zu tun hat, In arabischen Ländern ist das vielfach der Fall. Oder wenn es mal Angriffe gegeben hat auf eine christliche Kirche in Ägypten beispielsweise mit den koptischen Christen, dann haben wir ein Thema, zu dem wir uns Botschafter beispielsweise einladen und diesen Einzelfall besprechen. Aber natürlich geht es gerade auch in Zusammenarbeit im Übrigen natürlich mit Kirche und Not, in Not mit der Ostpriesterhilfe auch immer wieder um latente Themen, die auf der Welt manchmal in Vergessenheit geraten, weil wir uns nicht regelmäßig damit beschäftigen. Also es gibt leider genügend Anlässe und immer wieder auch ganz wichtige Themen, die wir dort mit Profis besprechen. Und natürlich haben wir Einfluss, weil wir ja Bundestagsabgeordnete sind und die Themen, die Erkenntnisse, die wir da gewinnen, wir machen auch Reisen in Krisenherde beispielsweise. Oder dahin, wo man Experten auch dazu befragen kann. Natürlich können wir das dort gesammelte Wissen dann in die politische Arbeit einspeisen. Ich beispielsweise bin im Auswärtigen Ausschuss. Wir haben einen Unterausschuss Vereinte Nationen und Krisenprävention. Das ist genau der Bereich, den ich dort bearbeite, zivile Krisenprävention. Und da spielt das eine ganz maßgebliche Rolle, gerade religiöse Konflikte und mangelnder Respekt vor der Religionsfreiheit.
Das heißt, Sie bestellen sich auch tatsächlich Botschafter ausländischer Staaten ein, ja, in den Stephanuskreis?
Das machen wir regelmäßig und die sind auch dankbar dafür, weil sie natürlich auch die Aufmerksamkeit des hiesigen politischen Personals brauchen, um auf ihre Probleme zu Hause aufmerksam zu machen. Und ich habe mir angewöhnt, auf den vielen Auslandsreisen, die ich auch als Mitglied damals des Kabinetts Merkel machen konnte, immer zu den religiösen Gemeinschaften zu fahren. Also wenn es zum Beispiel eine jüdische Gemeinde gab, habe ich die in der Regel überall auf der Welt besucht, wo wir gerade uns aufhielten. Und natürlich gilt das auch für Christen. Also ich hatte beispielsweise eine sehr spektakuläre Begegnung mal mit einem Bischof in Indien, wo die christlichen Kirchen im Kommen sind, aber sich auch schwer tun, was die Sichtbarkeit, die Finanzierung und den Respekt angeht.
Das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel dann dem Außenministerium Hinweise auf gewisse Brennpunkte, auf gewisse Problemlagen zu geben, die Sie auch aus erster Hand erfahren haben.
Ja, genau darum geht es. Um die Erfahrung, die wir aus erster Hand machen, tatsächlich in den politischen Prozess einzuspeisen. Und noch einmal, also ich bin stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, leite aber den Unterausschuss Auswärtige, der sich mit der UN beschäftigt. Und vor allen Dingen dort zivile Krisenprävention zum Hauptthema seiner Arbeit gemacht hat. Und wir wären keine guten Abgeordneten, wenn nicht das, sagen wir mal, Stilprinzip unserer Arbeit wäre. Wissen einsammeln, konkrete Fälle begucken, fragen, gibt es da strukturelle Probleme, haben wir die richtigen Antworten darauf, braucht es Instrumente, die man gerade aus Deutschland natürlich auch wirksam werden lassen kann. Und dann setzen wir die auf die Tagesordnung unserer Ausschüsse und laden dazu natürlich das Personal und vor allen Dingen die politische Leitung der zuständigen Ministerien ein. Das muss nicht immer nur das Auswärtige Amt sein. Ich habe ja 8 Jahre lang als Staatsministerin für Kultur und Medien arbeiten können. Sie glauben gar nicht, wie viel gerade kulturelle Projekte tatsächlich in den einzelnen Ländern bewirken können. Dann müssen sie hier als solche erkannt werden und finanziert werden. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Also man kann das nicht nur besprechen, Öffentlichkeit herstellen, sensibilisieren für Problemlagen, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Aber wir können sogar auch Antworten darauf finden, Instrumente entwickeln und das Geld dafür besorgen. Das ist schon ganz wichtig, dass es diese Bereiche wie den Stephanuskreis gibt, die jenseits der klassischen Ausschussarbeit dann auch tatsächlich Erfahrungswissen verbreiten.
Und es ist jetzt sehr interessant, das mal zu hören, das mal in unserer Sendung dargestellt zu bekommen, wie konkret Sie arbeiten. Denn das Ganze geschieht ja meistens innerhalb des Bundestages. Erfahren Sie auch mediale Aufmerksamkeit?
Nur wenn wir das wollen. Also ganz wichtig ist, dass man die ersten Erfahrungsaustausche miteinander im inneren Kreis des Deutschen Bundestages, wir beginnen in der CDU-CSU-Fraktion damit und suchen uns dann natürlich Partner auch in den anderen Parteien, um entsprechende Mehrheiten zu bilden. Aber danach versuchen wir natürlich auch Pressearbeit damit zu machen. Erst recht, wenn wir den Eindruck haben, es lohnt sich vor Ort, also mit einer Auslandsdienstreise mal tatsächlich den Finger in eine Wunde zu legen, die sonst in Vergessenheit gerät. Immer wenn so aktuelle Themen sind wie die Ukraine-Krise beispielsweise, geraten natürlich andere Konflikte, die noch nicht gelöst sind, in den Hintergrund. Ich sag mal Stichwort Jemen oder mein Bruder Martin, der als Entwicklungshelfer im Südsudan über viele Jahre übrigens für die Kirche gearbeitet hat, nicht? Angefangen mit den Jesuit Missionaries, also mit einem Jesuitenaustauschprogramm und später dann für die Caritas und auch für die Diakonie. Der mahnt uns immer, diese Konflikte nicht zu vergessen, nur weil sie inzwischen wieder in kriegerischen Auseinandersetzungen gemündet haben. Da gibt es eine große christlich-animistische Gemeinschaft, die den Schutz der Weltöffentlichkeit nötig hätte und auch darum bittet. Und aus meiner Sicht würde es sich auch lohnen, sich dort zu aktivieren. Das kann man vor Ort nicht tun, wenn da kriegerische Auseinandersetzungen sind, aber man darf das Thema nicht aus dem Blick verlieren. Und insofern versuchen wir immer wieder, solche Themen zum Beispiel auf die Tagesordnung wichtiger Ausschusssitzungen zu bringen, aber auch Reisen dahin zu machen oder in benachbarte Länder. Kenia war mal ein Ziel, um von dort aus dann Projekte zu entwickeln, auch im vorpolitischen Raum, die sich lohnen und wofür es in Deutschland natürlich auch immer wieder Ressourcen gibt.
Da erleben Sie ähnliche Phänomene, wie Sie Kirche in Not erleben. Wir berichten ja öfter über Situationen der Kirche auf allen Kontinenten. Und gerade bei Afrika hat man da oft das Gefühl, dass Afrika sich so außerhalb des Wahrnehmungsbereichs der Deutschen befindet. Und selbst wenn man intensiv versucht, darauf hinzuweisen, interessiert es nicht so richtig, obwohl wir jetzt doch die Erfahrung der Flüchtlingskrise gemacht haben, wenn man sich zum Beispiel den Tigray-Konflikt in Äthiopien anschaut oder ähnliche Konflikte, die wieder Flüchtlingswellen auslösen können. Wie erleben Sie das?
Das ist bitter, dass wir uns an dieses Krisenphänomen schon fast gewöhnt haben. Es berührt uns zu wenig, finde ich. Es wird sehr rational abgearbeitet. Wir haben klassische Reaktionsmuster und natürlich auch Grenzen unserer Mitwirkung in solchen Staaten. Aber man kann zum Beispiel am Mali sehen, da haben wir ja aus gutem Grund uns an UN-Missionen beteiligt mit der Bundeswehr und auch als Deutsche, die dann auch im zivilgesellschaftlichen Bereich dort tätig geworden sind. Und mussten dann inzwischen einsehen, dass das so einfach nicht ist, Konflikte dort beizulegen auf nicht militärischem Wege. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir an die Menschen, die unter diesen Verfolgungssituationen leiden, dass wir an die immer wieder erinnern und versuchen, auch im humanitären Bereich tätig zu werden. Also der Unterausschuss heißt Vereinte Nationen, internationale Organisationen und zivile Krisenprävention. Weil genau diese Dinge miteinander zusammenhängen. Internationale Großorganisationen können natürlich dort tätig werden, aber man muss dafür eine Mehrheit haben und auch das Wissen darüber, wie hart ist der Konflikt, wie wichtig ist der, was könnte das für Folgen auslösen und vor allen Dingen, wie weit sind wir den Menschen aus humanitären Gründen dort auch in diesen Konfliktherden etwas schuldig. Wissen Sie, die große Flüchtlingskrise 2015 wurde maßgeblich ausgelöst dadurch, dass in den großen internationalen Flüchtlingszentren und Flüchtlingslagern die Lebensmittel knapp wurden, dass das World Food Program nicht mehr in angemessener Weise die Flüchtlinge dort ernähren konnte. Und man hat das gewusst, aber viel zu spät darauf reagiert und sich dann gewundert, dass die alle ihre Sachen gepackt haben und woanders hingehen, nach Europa, in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Weltkirche aktuell, heute am Ostersonntag, mit dem ernsten Thema Christenverfolgung. André Stiefenhofer befragt Monika Grütters, die Vorsitzende des Stephanuskreises im Deutschen Bundestag. Mehr von ihr gleich nach der Musik. Wir hören hinein in das Osteroratorium von Johann Sebastian Bach. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria, heute mit der Vorstellung des Stephanuskreises im Deutschen Bundestag. André Stiefenhofer befragte die Vorsitzende Monika Grütters.
Wir brauchen die Religionsfreiheit als offenen Raum für alle, das ist sicher keine Frage. Mhm. Sie haben aber auch klargestellt, dass die Christen die am meisten verfolgte Religionsgruppe weltweit sind. Mhm. Diese beiden Begriffe haben so unterschiedliche Wertungen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Religionsfreiheit, das wird sehr gerne angenommen, darüber wird sehr gerne auch berichtet. Bei Christenverfolgung wird schon etwas kritischer hingeschaut, oder sehen Sie das anders?
Nee, das Phänomen haben Sie, wie ich finde, zutreffend beschrieben. Ich glaube nicht, dass das deshalb der Fall ist, weil man die Christen weniger wichtig nimmt als andere, sondern weil man natürlich reflexhaft auch Sorge hat vor der Reaktion der da nicht genannten. Also beispielsweise, es gibt natürlich in vielen Ländern, auch nicht primär muslimischen Ländern, sehr viele dort lebende Muslime. Und man möchte denen nicht zu nahe treten, wenn man von der Christenverfolgung spricht. Aber deshalb finde ich dieses Abwägen unterschiedlicher Leidenskategorien außerordentlich schwierig. Und ich glaube, zur Toleranz gehört, dass jeder dem anderen zugesteht, er selbst sein zu dürfen. Wir haben hier eine große Diskussion im weltoffenen, toleranten und absolut großzügigen, ethnisch durchmischten Berlin gehabt, um das Kreuz auf der Kuppel des Schlosses, in dem jetzt im Humboldt-Forum tatsächlich außereuropäische Kulturen gezeigt werden. Und da hat es eine große Diskussion gegeben, warum muss denn dann auf der Kuppel das Kreuz sein? Weil man das historisch wieder aufgebaut hat und es da immer eine Kuppel gab, darunter war eine Kapelle und darauf war selbstverständlich das Kreuz. Ich verteidige das Kreuz als Einladung zur Toleranz, zur Nächstenliebe, zur Weltoffenheit und natürlich als selbstbewusstes Statement für das hier majoritäre Christentum. Und wer mir da wirklich recht gegeben hat, war Herr Masiek, der Chef des Zentralrats der Muslime, der auch gesagt hat, selbstverständlich müssen wir hier zu unserer Religion, zu unserer Kultur stehen. Und dazu gehört nun mal ganz fundamental das Christentum. Und es grenzt andere nicht aus, sondern es steht da als selbstbewusster Beitrag unserer Kultur, aber natürlich auch als Einladung zum Dialog. Und nur wer das eigene kennt und wertschätzt, kann natürlich auch dem anderen Raum geben, ohne sich dadurch gleich bedroht zu fühlen. Das sind so Lernprozesse und Diskussionen, die wir natürlich auch im Stephanuskreis anhand konkreter anderer Beispiele, die außerhalb Deutschlands liegen, diskutieren.
Die CDU-CSU-Fraktion hat in den vergangenen Legislaturperioden den Begriff Christenverfolgung sehr stark ins Parlament gebracht. Mhm. Da hat sich vor allem auch Herr Kauder sehr stark hervorgetan. Richtig. Und es gibt auch seit der letzten Legislaturperiode das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit. Mhm. Kirche Not hat sich sehr gefreut, dass die neue Bundesregierung das fortgeführt hat mit Frank Schwabe, der aber auch klar gleich seine Amtsbezeichnung geändert hat in Religions- und Weltanschauungsfreiheit und auch angekündigt hat, den Fokus weg von der Christenverfolgung und hin zur Religionsfreiheit ein wenig umzulegen. Was sagen Sie denn zu dieser Ankündigung?
Naja, ich habe Herrn Schwabe als sehr glaubwürdigen Vertreter gerade solcher freiheitlichen demokratischen Strukturen erlebt. Er ist immer für die Menschenrechte sehr stark eingetreten. Das ist ein Thema, was auch mich als Staatsministerin für Kultur und Medien permanent begleitet hat. Und da möchte man das auch tatsächlich nicht auf einzelne Gruppen, auch nicht auf die große Gruppe der Christen fokussieren. Aber ich persönlich habe eine andere Haltung, weil ich eine engagierte Katholikin bin und weil mir mein Glaube, meine Religionszugehörigkeit auch im politischen Prozess immer wichtig waren. Ich habe daraus nie einen Hehl gemacht, ohne gleich missionarisch aufzutreten, aber es ist mir ein Anliegen und ich glaube, ich könnte nicht diese Kulturpolitik gemacht haben ohne meinen Glauben, wenn ich den hätte verstecken müssen oder wenn er keine Rolle hätte spielen dürfen. Wir sind in der Regierung ja zur Neutralität verpflichtet. Aber ich bin nicht schizophren und nicht hier die Katholikin und da eine Politikerin, sondern das gehört für mich maßgeblich zusammen. Das fördert ja auch das Denken in einem Gesellschaftsmodell, zu einem Menschenbild hin. das ganz wichtig ist für die politische Auseinandersetzung. Und insofern hätte ich dieses Amt wahrscheinlich nicht umgenannt. Aber ich gestehe Herrn Schwabe zu, dass er wahrscheinlich eine größere Mehrheit oder vermutete Mehrheit auch im Deutschen Bundestag und in der Gesellschaft ansprechen wollte, indem er weg von der Fokussierung auf das Christentum hin zur Religionsfreiheit insgesamt gegangen ist. Wir erleben ja auch einen Rückgang des christlichen Bekenntnisses, sowohl in der Politik, bei den gewählten Abgeordneten, in der Regierung. Wir haben zum ersten Mal einen konfessionslosen Bundeskanzler, der aus der Kirche ausgetreten ist. Nur ganz wenige Mitglieder der Bundesregierung haben den Gottesbezug in die Eidesformel gelegt, als sie vereidigt wurden als Minister. Und das ist ein Phänomen, was wir natürlich auch in der Gesellschaft als Ganzes beobachten. Mir tut das weh. Und mein Reflex ist eher, mein Bekenntnis zu stabilisieren, als es in größere Begriffe einbinden zu wollen.
Sie sagen, es tut Ihnen weh, das ist verständlich. Macht es Ihnen auch Sorgen? Fehlt da irgendwann mal die Mehrwertebasis?
Das weiß ich nicht. Man muss ja nicht ein Christenmensch sein und getauft und engagiert in seiner Kirche, die ja auch ein bisschen Mitschuld auch an diesen rückläufigen Zahlen ist, weil sie sich schwer tut im Moment und krisengeschüttelt, nicht nur durch die Missbrauchsaufarbeitung. Das gilt für beide Kirchen hier in Deutschland, ganz besonders auch für meine katholische, die aber immerhin enorme Anstrengungen unternimmt, um sich wieder einen Kredit in der Bevölkerung zu erarbeiten durch den synodalen Weg, durch eine sehr transparente Aufarbeitung, sowohl durch die Bischöfe als auch durch die Laienorganisation, das Zentralkomitee der Katholiken. Aber deshalb glaube ich nicht, dass diese Wertebasis schwindet, aber das Bewusstsein, woher das kommt und was das auch mit einem Bezug auf eine transzendente Autorität oder mit sich bringt, das fehlt mir, weil das natürlich auch anders ist zur Demut gegenüber Phänomenen, die wir uns nicht erklären können. Und das ist eine Haltung, die ich verkörpern möchte und für die ich werbe, weil sie uns so ein bisschen einbettet auch in ein großes Ganzes. Und mir gibt mein Glaube inneren Halt und Orientierung. Ich möchte ohne diesen Stabilitätsfaktor in meinem Leben nicht sein. Und ich möchte natürlich andere Menschen teilhaben lassen an diesen Erfahrungen. Deshalb werbe ich natürlich auch sehr für eine positive Haltung den beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland gegenüber, weil sie es, finde ich, verdient haben. Und da gibt es das Petruswort, was heißt, steht jedem Rede und Antwort, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Und ich finde, eine schönere Aufforderung zum Bekenntnis kann es kaum geben. Ich persönlich könnte die jetzt in vielfacher Hinsicht durch meine Biografie ausschmücken. Aber das ist mir ein persönliches Anliegen. Und ich glaube, das kommt nicht rüber, wenn man das in so abstrakte Begriffe wie Religionsfreiheit auflöst.
Das können wir gerne in einer Extrasendung nochmal aufdröseln, Ihren Lebenslauf. Hier geht es um den Stephanuskreis. Der ist jetzt lange Jahre ein Kreis gewesen der Regierungsfraktion. Jetzt sind Sie in der Opposition. Inwieweit hat das Ihre Arbeit verändert? Hört Rot-Grün-Gelb Ihnen auch mal zu?
Rot-Grün-Gelb hört uns deshalb zu, weil wir schon mal in der Regierung waren und bewiesen haben, dass es dort auch respektable und wie ich glaube auch gute Persönlichkeiten gibt, die ihre Arbeit vernünftig gemacht haben, die ein gewisses Standing mit sich bringen, über eine Autorität verfügen, denen man also zuhören sollte, wenn sie etwas zu sagen haben. Dafür muss man nicht aktuell in der Regierung sein, sondern bewiesen haben, dass man nachdenklich ist und auch einen Beitrag liefern möchte, der nicht nur parteipolitisch begründet ist. Und das hat auch was mit Toleranz zu tun und auch mit Respekt voreinander. Und so kann man sich auch aus der Oppositionsrolle heraus natürlich Gehör verschaffen. Abgesehen mal davon bin ich jetzt im 17. Jahr Bundestagsabgeordnete und kenne die Methoden natürlich, mit denen man Aufmerksamkeit erzeugt.
Der Stephanuskreis also weiterhin eine kompetente Ansprechstelle für Menschenrechte, speziell für das Menschenrecht der Religionsfreiheit und ein Anwalt für verfolgte Christen. Frau Professor Grütters, vielen Dank für das Gespräch über die Arbeit des Stephanuskreises.
Hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank.
André Stiefenhofer war das heute hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria im Gespräch mit Professor Monika Grütters, der Vorsitzenden des Stephanuskreises im Deutschen Bundestag. Mehr über die Lage von Christen in ausgewählten problematischen Ländern finden Sie in der schon erwähnten Publikation »Verfolgt und vergessen«, die Sie bei Kirche in Not bestellen oder aber auch im Internet einsehen können. www.kircheinnot.de. Davor habe ich mit Tobias Lehner gesprochen über das aktuelle Geschehen in der Welt und er hat es angesprochen, in manchen Ländern ist die Unterstützung der Kirche sehr schwierig. Was aber immer geht und hilft, das sind Messstipendien, ein ganz wichtiges Instrument in der Weltkirche, denn diese Stipendien sorgen für den Unterhalt der Priester, die natürlich nicht wie bei uns von Steuergeldern finanziert werden, sondern für sich selbst auskommen müssen. Messstipendien, also ganz, ganz wichtig für die Weltkirche. Und wer es nicht kennt, es ist auch ganz einfach, Sie können bei Kirche in Not heilige Messen stiften, auch im Internet. Sie können auch das Anliegen vorgeben. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das Hilfswerk unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Damit Ihnen noch einmal ein gesegnetes Osterfest. Genießen Sie die wach werdende Natur. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören hier bei Weltkirche aktuell. Bis dahin alles Gute aus dem Studio von Kirche in Not. Verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.